Liebe Geschwister, liebe Freunde, den Predigttext haben Sie gehört, die großartige Geschichte. Dreimal steht sie in den Evangelien von der Verklärung der Transformation Christi. Es gibt Fragen, die viele Menschen bewegen. Eine Frage heutzutage ist, wer hat wohl die Pipeline Nord Stream gesprengt? Es herrscht ein eigenartiges Schweigen darüber. Und das wundert umso mehr, als dass die Ostsee das bestbewachte Gewässer auf dieser Erde ist. Da stimmt doch was nicht. Ich persönlich glaube, das waren die Amerikaner. Auch im Evangelium des heutigen Sonntags geht es um eine Frage, die die Menschen bewegt. Und diese Frage zieht sich durch die Evangelien und gipfelt schließlich in der Geschichte, die wir gehört haben. Die Frage lautet: Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Mann? Und die Geschichte der Verklärung ist die Antwort dazu. Wer ist dieser? Die Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das Evangelium. Wer ist dieser, dem Wind und Wellen gehorchen? Wer ist dieser, der Sünde vergibt? Wer ist dieser, vor dem die Dämonen zittern? Wer ist dieser, der Tote auferweckt? Wer ist dieser, durch den Blinde sehend werden und Lahme gehen können? Wer ist dieser, der in großer Vollmacht von Gott redet, nicht lasch wie die Schriftgelehrten? Die Antwort auf diese Fragen ist unsere Geschichte, das Ereignis von der Verklärung. Was geschieht hier eigentlich? Jesus nimmt seine drei Superjünger, also das, wenn es was Delikates gab, hat er die, können Sie mal nachlesen, hat er die, immer nur die drei mitgenommen. Petrus, Johannes, Jakobus. Er nahm sie mit auf einen hohen Berg. Hoher Berg, wozu? Ja, er nahm sie mit in die Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Kein Mensch zur Zeit Jesu kam auf die Idee, Berge zu besteigen. Das war anstrengend, es war heiß, man schwitzte und außerdem war es sinnlos. Was soll man da oben? Es muss also einen besonderen Grund gehabt haben. Jesus hatte einen Grund. Er wollte seinen engsten Jüngern in das tiefe Geheimnis seiner Person und seiner Sendung einführen. Ich lese noch einmal den Text, nicht den ganzen, ein paar Verse. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief: Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein. Und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Was passierte da? Wir hören von Licht, Wolken, Gottes Stimme, Herrlichkeit und so weiter. Was ist da eigentlich geschehen? Was bedeutet das? Das Erste, was auffällt, Jesus wird transformiert, so, das ist das Wort im griechischen Urtext, Jesus wird transformiert in eine Lichtgestalt. Vor ihren Augen wird er verwandelt, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, seine Kleider strahlen hell. Und das Licht, das die drei Jünger sehen, es kommt nicht vom Himmel, er ist das Licht. Er ist das Licht Gottes. Er ist der, der von sich gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das zweite, was auffällt, ist Wolke. Was hat es wohl mit der Wolke auf sich? Wer die Bibel kennt, besonders das Alte Testament, der weiß, da gibt es diese Wolke Herrlichkeit, die ist immer da, wo etwas Besonderes von Gott her geschieht im Alten Testament. Also Wolke ist die ehrfurchtgebietende Gegenwart Gottes, die ist das sichtbare Symbol seiner Präsenz. Nur ein Beispiel aus der Heiligen Schrift. Als der Tempel eingeweiht wurde, der allererste Tempel, zog die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke in den Tempel, so ist es uns berichtet in der Heiligen Schrift, so dass die Priester ihren Dienst nicht verrichten konnten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Das heißt, die Jünger, wenn sie einigermaßen religiös gebildet waren, und davon gehe ich aus, da wussten sie, was das bedeutet. Jesus ist die Gegenwart Gottes, die Repräsenz Gottes, die Präsenz des Heiligen, des Ewigen, des Unaussprechlichen. Licht und Wolke, es heißt, er ist der, der das Universum ins Dasein rief. Er ist der, dem alle Engel dienen. Es bedeutet, wer Jesus begegnet, begegnet Gott. Das Geheimnis seiner Person leuchtet auf. Der ewige, einzigartige, vollkommene, absolut perfekte wird einer von uns. Wen das nicht begeistert, der hat die Geschichte nicht verstanden. Ich selber lese diese Geschichte, wenn ich sie lese, immer auf Knien, als ein Ausdruck, weil dort mir der lebendige Gott begegnet. Und ich weiß, das ist das Geheimnis der Erlösung, was einem dort begegnet in der Heiligen Schrift. Es ist das Ereignis, das zeigt, wer Jesus wirklich ist. Er ist mehr als ein Religionsstifter, das waren andere auch. War er ein Star der Antike? Schließlich, wo er aufkreuzte, da strömten die Massen, wie heutzutage zu Rockstars. Er war ein Star, zweifellos, aber mehr ist das. War er ein frommer Sozialarbeiter? Klar, irgendwie schon. Liebevoll kümmerte er sich um die Verachteten, Ausgebeuteten und Kranken. Aber er war mehr. Ein moralischer Influencer? Klar, er lehrte hohe Standards. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Vergeben immer und zu jeder Zeit. Mit anderen teilen, die in Not sind und so weiter. Aber er war mehr als immer ein moralischer Influencer. War er ein Künstler? Die Geschichten, die er erzählte, waren großartig. Er konnte erzählen wie kein Zweiter. Die Menschen lauschten gebannt. Aber er ist mehr als ein Dichter. Er sagte den Leuten die Wahrheit Gottes. War er ein Prophet? Obwohl Jesus prophetisch begabt war wie kein anderer, so war er doch mehr. Wer ist dieser? Ein Freund der Sünder. Er umgab sich gern mit Leuten, die keinen guten Ruf hatten. Und obwohl er die Revolution der Liebe Gottes brachte, ist er doch mehr als ein Revolutionär. Und er ist auch mehr als ein Wunderheiler. Er ist mehr als alles, was uns sonst einfällt. Er predigte radikale Umkehr zu Gott. Und doch ist er mehr als ein Bußprediger. Wer ist er? Wunderbar zusammengefasst hat es der Hebräerbrief ganz am Anfang im ersten Kapitel in der Heiligen Schrift. Dort heißt es, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Diese Aussagen, ich weiß, die sind unglaublich krass, vielleicht auch anstößig. Aber auf jeden Fall großartig. Sie sprengt alle Vorstellungen. Diese Aussage, sie ist verstörend, befreiend, für einige anmaßend, aber das ist christlicher Glaube. In dieser Geschichte, wie verhalten sich die Jünger? Petrus sagt, oh, wie gut, dass wir hier sind. Und dann schlägt er vor, lasst uns eine Hall of Fame bauen. Eine für Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Doch dann kommt eine Stimme aus der Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Das bedeutet, es geht nicht um Traditionspflege. Es geht nicht darum, dass man den Helden des Glaubens Denkmäler baut. Selbst wenn es die Heiligen und die Heroes der Heiligen Schrift sind. Es geht um eins. Die Stimme sagt, die Stimme Gottes, auf ihn sollt ihr hören. Baut keine Denkmäler, sondern hört auf Jesus Christus, auf das, was er zu sagen hat, und folgt ihm nach. Was bedeutet das für die Kirche? Ich fasse mich kurz, eigentlich viel mehr, als ich sage, aber das ist ja bei der Predigt immer so. Was bedeutet das für die Kirche? Für mich vor allen Dingen Hoffnung und Entspannung. Hoffnung, ja, Alexander oder wer auch immer, du wirst die Kirche nicht retten. Keiner von euch, nicht mal meine hochbegabten Kollegen retten die Kirche. Die Kirche hat einen Erlöser, sie hat einen Retter. Und das ist kein Mensch, sondern das ist der Sohn Gottes, der gekommen ist, um Gottes Liebe und Erlösung unter uns zu ereignen. Es ist der, der sagt, ich will meine Ekklesia, meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Und was bedeutet das heute? Er baut auch seine Ekklesia, seine Kirche in einem Teil der Welt, wo die Ära der Volkskirche zu Ende geht. Aber da geht nicht einfach Kirche zu Ende, sondern es beginnt etwas Neues. Und das, was beginnt, das ist großartig, denn die Innovationskraft des Glaubens ist gewaltig. Man kann es weltweit sehen, keine andere Religion hat so ein Reichtum an Formen, Kultur, Sprachen, Inkulturation. Die Soziologen sagen, die christliche Religion sei kulturell extrem flexibel. Die Kirche ist ein Meister der Veränderung und der Anpassung. Das heißt, sie wird auch an die veränderten Bedingungen einer säkular gewordenen Welt arbeiten im Segen. Die Vielfalt der Gemeinde, der Kirche, die wir zunehmend in einer globalisierten Welt erleben, man kann das beobachten, man muss nur mal in einer Großstadt einfach am Sonntag durch die Gemeinden tingeln. Da wird man finden, dass in den Kirchen fast alle erdenklichen Ausformungen vorhanden sind. Oft liegen kulturelle Welten zwischen den einzelnen Gemeinden. Aber was sie eint, ist Jesus Christus und das eine Evangelium vom Heil Gottes, das durch Jesus in unsere Welt kommt. Wenn Sie in eine Gemeinde gehen mit afrikanischen Pfingstlern, die laut singen, tanzend, schreiend den Herrn preisen, wahrscheinlich nicht ihre Kultur, aber es ist der eine Herr und es ist das eine Evangelium. Vielleicht mögen Sie es lieber, in einen klassischen evangelischen Gottesdienst zu gehen, mit akademischer Predigt, sanften Chorälen und sittsamen Besuchern. Das Besondere, es ist Jesus Christus. Es ist das Evangelium, es ist der Herr, der seine Gemeinde baut. Oder, wenn Sie es ein wenig schräg mögen, gehen Sie mal in einen Gottesdienst der Jesus Freaks. Das sind christliche Punks mit schriller Punkmusik. Sie nennen ihren Gottesdienst Abhängabend und sie feiern Christus im Subkulturmilieu. Wahrscheinlich nicht Ihr Fall, meiner auch nicht so unbedingt, aber das ist nicht wichtig. Es ist Jesus Christus, der angebetet wird. Es ist Jesus, der seine Gemeinde baut. Und wenn man so die Vielfalt des christlichen Glaubens sich anschaut, kann man schwerlich glauben, dass es sich hierbei um die gleiche Religion handelt. Ist aber so. Wir leben im Westen in einer Umbruchszeit. Die Kirche wird darauf reagieren und ihre Arbeit umstellen, auf die neuen Herausforderungen durch die Säkularisierung und durch die Globalisierung. Die Kirche wird enger mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und sie wird von den wachsenden Kirchen des globalen Südens lernen, wie man glaubt, wie man betet und wie man evangelisiert. Der Glaube wird auch im nachchristlichen Westen viele Wege finden, um die Herzen von Menschen zu beflügeln. Aber eins ist wichtig, dass Jesus im Zentrum steht und die Menschen begeistert und begeistert. Er ist der Markenkern, unser Markenkern, der Schlussstein, der den ganzen Baum zusammenhält. An ihm wird sich entscheiden, dass es der biblische Christus ist und nicht ein durch menschliche Ideologien und Denkraster verkleinerter Jesus, der Christus der Heiligen Schrift. Die Kirchen des Westens haben weithin den Jesus der Evangelien aus dem Blick verloren, zumindest meine Beobachtung. Das Resultat ist ein unterkühltes Christentum, erfahrungsarm, rationalistisch verengt, zu unanschaulich, zu verkopft und zu wenig mystisch. Aber alle Erneuerungsbewegungen in der Geschichte sind geboren aus der Faszination an Jesus, an diesem Jesus, der da leuchtend vor den drei Jüngern steht. Aus der Begegnung mit Jesus Christus erneuert sich der Glaube, er wird dynamisch, er wird ausstrahlend, er wird kraftvoll. Und was sage ich? Ich sage es von einer Stelle, wo das passiert ist, vor 500 Jahren, Martin Luther. Seine Reformation entzündete sich, dass er wiederentdeckt hat, den Erlöser der Welt. Jesus, den er zusammenfasste als den Retter vor Sünde, Tod und Teufel. Dieser herrliche, liebevolle, wunderbare, kraftvolle Jesus durchdrängt Menschen mit seinem Geist. Er baut Gemeinde auch in Europa. Was wir weltweit erleben, tut er auch immer mehr bei uns. Bei uns, wo der Glaube müde geworden ist. Jesus Christus baut auch in Deutschland und Wittenberg seine Gemeinde. Das ist gewisslich wahr. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,